Die Verräter vertrauen niemandem, heißt die Subline. Vertraust du schnell?
Boah, gute Frage.
Easy Frage.
Ich würde sagen.
Leitet sich ja schnell ab.
Ich würde sagen, vielleicht manchmal ein Ticken zu schnell, obwohl ich vieles hinterfrage. Aber ich glaube, es ist schon, dass ich, dass ich was so ein Grundvertrauen auch in die Menschheit und grundsätzlich Leute, die mir nahestehen, dass ich das schon habe, ja. We'll be dancing with our hands in the air when our new dawn is rising. To the break of dawn.
Und da sind wir wieder, Folge 269 eures Lieblingspodcasts. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Heute zu Gast Irina Schlauch.
Ist auch mein Lieblingspodcast.
Ja? Ach, das sagst du nur so. Ich habe dich ja mal gefragt und du hast gesagt, du hast 3-4 Folgen gehört. Das nehme ich dir bis nicht. Heute übel, doch.
Ja, das war Stand 3. Folge, ja.
Du hast mit deiner Ex-Freundin hast du eine Folge gehört und gelästert.
Ja, aber nicht über dich.
Also, na gut, dann ist okay. Wir reden heute zusammen über die Show, die gerade in aller Munde ist, weil es mal was ganz anderes ist. Es ist eine Mischung aus Crime und Reality. Mhm. Und du als kleines Reality-Sternchen bist natürlich ganz vorne mit dabei und bist
da
Teil des.
Da führt kein Weg an mir vorbei als Reality-Star.
Natürlich. Ja. Als Reality-Star warst du natürlich Teil davon und du bist auch bis ins Finale gekommen. Für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, das war ein Spoiler. Das mache ich nochmal im Nachgang, hänge ich nochmal so eine Spoilerwarnung dran. Du bist bis ins Finale gekommen, die Sendung ist auch gelaufen, das heißt im Linear-TV ist sie durch, auch bei RTL Plus kann man sie in 6 Folgen durchsuchten und du warst im Finale. Also vielleicht erstmal für diejenigen, die gar nichts gesehen haben, sorry.
Auf
allen Ebenen. Auf der einen Seite sind die jetzt gespoilert, auf der anderen wissen sie nicht, worum es geht, aber wir erzählen einfach nochmal, worum es geht. Magst du das kurz mal einordnen, worum es bei Die Verräter vertrauen niemandem geht?
Gerne. Und zwar geht es darum, dass wir als 16 Teilnehmende waren da, dass wir in, ich nenne es mal gut und böse eingeteilt wurden von Sonja Ziclo, die hatte die Macht.
Ziclo.
Habe ich das nicht gesagt?
Du hast Ziclo gesagt. Zyklop hast du gesagt.
Ich sag immer nur Sonny deswegen.
Natürlich, als Reality-Star seid ihr alle per Du.
Wir haben uns einmal abends persönlich unterhalten an einem Lagerfeuer.
Und worüber, ihr beide nur?
Mhm.
Ach, guck. Und?
Ich glaube über ihren Hund.
Ach so, ja, aber das ist schon, ich glaube, das ist auch das, was Sonja Ziclo wirklich auszeichnet, ihre tiefe Tierliebe, Hundeliebe. Das habe ich viel drüber gelesen, dass sie auch auf Mallorca, glaube ich, Hunde rettet.
Und der Hund war sehr flauschig. Noch
Schön. Flauschiger
als unser Hund.
Gut, ihr kriegt heute die absolut krassesten Insights aus der Promi-Welt.
Ich habe es noch nicht mal geschafft, das Format jetzt zu erklären.
Okay, Entschuldigung, ich war's schuld.
Nee, das war ja meine Schuld. Ich nehme das alles auf mich. Also ich fange nochmal an. Wir 16 teilnehmende Promis. Wir sind in ein Schloss eingezogen und am Anfang wussten wir alle nur nicht, welche Identität, welche Rolle wir bekommen. Und es gab die Guten, die Loyalen und es gab die Bösen, die Verräter. Und die Verräter hatten die Aufgabe, die Loyalen zu eliminieren, konnten jede Nacht einen Loyalen töten. Wir andererseits als Loyalen konnten am runden Tisch, der jede Folge stattfand, eine Person eliminieren. Problem, wir haben so viel Spoiler vorweg, es hat auch mal einen Loyalen getroffen. Also wir waren uns einfach nicht sicher, wer sind die Verräter, weil das alles in einer geheimen Ernennung der Verräter stattfand.
Und Sonja Ziclo ist am Abend der Ernennung quasi rumgelaufen und hat diejenigen, die Verräter als Verräter auserkoren wurden, an der Schulter gefasst, damit man wusste. Und alle anderen hatten aber auch die Augen verbunden. Ja. Das heißt, ihr wusstet alle nicht, wer ist was.
Ich wette, jetzt gibt es ganz viele Leute, die sich denken, das kommt mir doch bekannt vor. Es gibt nämlich ein Kartenspiel.
Plumpsack. Plumpsack kenne ich.
Ja, das hast du gespielt.
Ja.
Und die fortgeschrittene Variante mit ein bisschen schwierigeren Spielregeln, die kennen, glaube ich, viele von so Mannschaftsfahrten oder von Jugendreisen, das Werwölfe. Das ist ein Kartenspiel.
Ach so,
und
ja.
Das ist das gleiche Prinzip, auf dem das beruhte.
Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt, aber immer viel davon gehört. Vielleicht muss ich mir das auch mal reinziehen. Du weißt ja, oder alle wissen eigentlich, dass ich nicht so der größte Fan von Exit Games bin, aber ich muss sagen, diese Show hat mich wirklich gecatcht.
Ah, oh.
Ja, die hat mich wirklich gecatcht. Ich aus mehreren Gründen. Grund 1 ist, die Zusammenstellung des Casts fand ich super interessant. Und ich hatte das Gefühl, es war Leichtigkeit verbunden mit einer, mit einem Intellekt.
Und Ehrgeiz aber auch.
Und ja, gut, okay. Naja, wie du ihm auch sei.
Und Psychospielchen.
War, ja, und das finde ich halt auch super spannend. Ne? Also ich finde diese psychologischen Hintergründe, warum jemand wen manipuliert, auch immer, finde ich super spannend. Und da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, finde ich das super spannend, dass man das adaptieren kann ins wahre Leben oder ins Social-Media-Game. Oh ja.
Und auch Gruppendynamiken, die sich so entwickeln, ja.
Genau. Jetzt nochmal zu dir. Du bist eingezogen, es war in Frankreich, in einem Schloss. Was hast du da, mit welcher Erwartungshaltung bist du da rangegangen? Hast du erwartet, dass es so wird, wie es wurde?
Nee, ich konnte mir so, wie das Spiel dann unter uns wirklich dann stattfand, das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich kannte Werwolf, also ich kannte das Prinzip, auf dem es beruht. Wir wussten die Spielregeln, die haben wir bekommen. Aber ich hätte mir das nicht so intensiv vorgestellt. Ich habe das so als Spiel, habe ich das aufgefasst und dachte auch so, ja, also wenn man so abends zusammensitzt und Karten spielt, also selbst wenn es da mal ein bisschen hitziger wird, aber ist ja alles nur ein Spiel, ne? Mhm. Aber es war dann doch schwieriger Spiel, das heißt Realität und Spiel voneinander zu trennen.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Guck mal, das kann ich mir genau vorstellen, dass dann Leute irgendwie zur Gewinnerin, zu Anna-Karina Wojcik hingehen, sagen, du Lügnerin. Das ist genauso mit Sicherheit, wie wenn Leute irgendwie den Bergdoktor schauen und sagen, ich habe da so ein Ziehen im Rücken. Können Sie das mal behandeln? Ich habe da, die können das nicht trennen. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die richtig sauer werden auch. Dann. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, da habe ich sehr viele Fragen zu. Du bist ja auch so eine Spielemaus, ne? Du bist ja ein richtiges. Wie hast du bei der Anfrage, ich habe das nicht mehr im Kopf, wie das war, als du die Anfrage bekommen hast, weil das ist ja ein Format, was aus Holland, aus den Niederlanden adaptiert wurde nach Deutschland. Du bist immer die Erste, die etwas tut, sei es Princess Charming oder die Verräter.
Ja, mit Erfolgsgarantie einfach.
Natürlich.
Ja, das ist für alle anderen, für Anfragen.
Aber wie ist das denn tatsächlich? Denkst du nicht auch, es kann richtig in die Hose gehen, ich kann zum Opfer der Nation werden oder zum Buhmann oder Buhfrau der Nation? Weil du gehst ja ein Risiko ein, dass du als erste Person an einem Format mitmachst, was nicht getestet wurde.
Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, der Vorteil diesmal war, das war bei Princess Charming, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes.
Hattest du einfach nur Bock?
Da war Corona und ich hatte richtig Bock.
Und jetzt war dir langweilig, du wolltest ein Spiel spielen.
Du spielst ja nie mit mir, das war der Grund. Ich hab dich so oft gefragt, aber du willst ja nie.
Werwolf kann man auch nicht zu zweit spielen, Irina. Da ist immer ziemlich klar, wer die Loyale und wer die Verräterin ist. Wer wäre von uns der Verräter und die Loyale?
Ich weiß nicht, ob du das so lange durchhalten könntest.
Ich kann nicht lügen.
Ich kann ja schon nicht lügen, aber du kannst noch schlechter lügen.
Naja.
Es steht hier wirklich auf der, es wäre wie so ein riesiges V, was auf meiner Brust wäre.
Freut Versprecher. Du würdest dich auch verplappern, wenn du Verräterin wärst. Egal, Entschuldigung, ich habe letztens wieder einen Anschluss bekommen, dass ich Leute unterbreche. Darum lass uns zurückgehen.
Ich habe schon wieder die Frage vergessen.
Wie das war, als du die Anfrage bekommen hast, du warst die erste Princess Charming, jetzt die erste, die bei die Verräter mitgemacht hat.
Ich hatte keine Angst bei dem Format. Das gibt es in so vielen Ländern mittlerweile. Ich habe mir Folgen oder zumindest auf YouTube von der BBC, das wird auch adaptiert. Und ich wusste, nee, das wird geil. Und ich wusste auch, und das hat auch die Produktion immer wieder gesagt, das wird nicht trashig.
Ja.
Also das fand ich so schön bei dem Ganzen, dass das Spiel so im Vordergrund stand.
Ja,
und
das ist mir auch aufgefallen.
Es ging wirklich nur ums Spiel. Das heißt, sobald die Kameras an waren, war auch bitte persönliche Gespräche einstellen. Es ging, wir haben rund um die Uhr dieses Spiel gespielt.
Konstanze Rick oder auch Katja Burkhardt haben ihren Job verloren in dieser Zeit. Da ist ja gar nichts Persönliches bei rumgekommen.
Nee, wirklich nicht. Ich hätte auch gerne mal dich erlebt.
Ja, wie tickt die Princess privat, hätte ich mal gern. Nee, aber das war
Ich glaube, allein das hättest du gar nicht so lange gekonnt, ohne die Leute irgendwas Persönliches fragen zu wollen.
Ja, ich glaube auch, tatsächlich. Aber das ist mir auch aufgefallen und das fand ich aber wiederum, muss man dazu sagen, sehr interessant, dass man war wirklich von Anfang an dabei und man hatte irgendwie so ein hatte so ein gleiches Level mit den Teilnehmerinnen als ZuschauerInnen. Und das fand ich so. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die ich gelesen habe, dass jemand sagte, oh, für Scheiße, wusste man ja direkt, wer es ist. Ich hätte gerne mitgeraten. Das fand ich aber gerade geil. Also man wusste immer, okay, man selber wiegt sich so in Sicherheit, man weiß es und guckt dann, wie schätzen die anderen ein. Und du lagst ja oft sehr richtig. Ne?
Und ich glaube, du hast auch dann so eine eher erhabenere Position, weil
Macht,
also
ja.
es war war es schon so, als Loyale, du hast dich manchmal verdammt dumm gefühlt.
Ja, wenn du Macht bei RTL hast, als Zuschauer, dann, ja.
Ja, genau. Nee, ich glaube, deswegen war das Konzept schon dennoch gut aufgegangen, obwohl ich das auch nachvollziehen kann, die Kritik. Aber ich meine, es ist ja, ich habe so viele Nachrichten bekommen, die Leute suchten das. Ne? Die gucken das einfach zack hintereinander weg, weil es halt doch dann spannend ist, das einfach zu beobachten.
Voll.
Ja, trotzdem, ich habe mich manchmal sehr dumm gefühlt.
Ja, das kommt aber überhaupt nicht so rüber. Also das kann ich dir versichern, dass man dir nicht ansieht. Man sieht dir eigentlich gar nichts an. Du hast einfach ein absolutes Pokerface gehabt. Und das macht es dann schwierig. Ich glaube, deswegen wurdest du auch sehr oft von einer Person, Friedrich Lichtenstein, sehr oft des Verräterdaseins bezichtigt. Du bist dann eingezogen. Und wie war das, als du auf diese ganzen Leute getroffen bist? Ich meine, das ist so eine eine Christine Urspruch war dabei. Ulrike von der Gröben, Urgestein, möchte ich fast sagen, von RTL. Wen hatten wir noch? Jalil, wir hatten Sabrina Setlur, mega. Also einer meiner Kindheitsidole.
Liebe geht raus.
Und Vincent Groß war dabei. Und Friedrich Lichtenstein, supergeil. Wie war das? Also das ist eine ganz andere Mischung als die Leute, die du sonst immer so triffst wahrscheinlich, oder?
Also in dem Moment habe ich mich schon wichtig gefühlt, weil…
Ich lasse es mal so stehen.
Ja, weil ich in dem Moment, weil ich mir dachte, boah, krass, jetzt bist du hier mit diesen ganzen Namen irgendwie in einem Sammelsurium oder in einer Show. Und also ich hatte schon Respekt, aber ich habe mich auch ein bisschen geehrt gefühlt dadurch, dass ich da mit teil sein durfte. Obwohl die meisten halt wirklich, also ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Ich habe mir ja auch vorher Gedanken darüber gemacht, wer könnte dabei sein, wen könnte ich kennen. Also im Endeffekt, ich hatte nur Pascal, einmal bei einer Show bei Ninja waren wir beide. Aber ansonsten kannte ich die Leute so gut wie alle, aber ich hatte mit denen vorher halt nichts zu tun, weil ich dann doch wahrscheinlich eher nur ein kleines Reality-Gesicht bin.
A Reality-Star. Aber in deiner Welt ein Star. Aber dann bist du dahin und hast diese ganzen Leute gesehen und hast du damit gerechnet, dass du vielleicht Verräterin wirst oder zu einer loyalen Erkoren wirst? Also erhofft man dann schon so, dass, also was ist besser? Also ist es Erziel, also ist es, was ist besser? Ist es erstrebenswert, Verräterin zu sein oder Loyale?
Also es gab, glaube ich, manche, die gesagt haben, auf gar keinen Fall Verräter.
Okay.
Ich hätte es mir schon gewünscht. Im Nachgang jetzt würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Nee, ich habe das aus spieltaktischen Gründen, habe ich das auch so gesagt, weil du hast als Verräter ja viel mehr Einfluss. Also du steuerst das Spiel, du weißt alle Identitäten, du kannst nicht ermordet werden. Das war ja auch einfach, jede Nacht war klar, okay, vielleicht erwischt es dich jetzt. Also du weißt nicht genau, wer die Verräter sind, du weißt nicht, was die sich für Gedanken machen, ob du jetzt gefährlich bist oder manche wurden ja auch getötet, obwohl die gar nicht gefährlich waren. Also das ist ja…
Aber du hast auf der anderen Seite auch den Struggle, dass du da eine Lüge aufrechterhalten musst und auch die Lügen, die du hast oder gesagt hast, dir merken musst. Das ist ja mein Problem beim Lügen. Ich vergesse ja die Lügen oder das Lügenkonstrukt, das bricht bei mir komplett zusammen jedes Mal. Oder als ob ich hier jeden Tag lügen würde. Aber das funktioniert ja nicht. Und dann musst du da auch noch, das ist ja eine psychische Energie, die du noch aufwenden musst, um überhaupt am Leben zu bleiben.
Wie ist das manchmal so, dass du
dich anlüge?
Ja, nein, ja. Dass du schon erst recht nicht machst, weil du weißt,
ja, natürlich.
manche Dinge, die würde ich sowieso rausbekommen.
Total. Also da kannst du eigentlich, also lieber, das hatte ich in einem Interview von Anna-Karina Wojcik gelesen, lieber eine schlechte Wahrheit als eine gute Lüge.
Ich muss jetzt selber nachdenken. Lieber eine schlechte Wahrheit als eine gute Lüge.
Ja, sie ist sehr ehrlich in ihrem Privatleben, hat sie gesagt, hat sie geschrieben. Genau, und jetzt warst du da und dann ging das Spiel los und den Rest können wir uns ja denken, weil wir es gesehen haben. Wie hast du dich denn gefühlt so? War das auch für dich als Loyale ähnlich Energie aufreibend wie für eine Verräterin, das du nicht wissen kannst, weil du keine warst, aber da denkt man doch, ach ja, mein Gott, als Loyale musst du den ganzen Tag nur du sein und gucken und analysieren und irgendwie gucken, ob jemand rot wird beim Reden. Das dürfte doch eigentlich gar nicht so aufwendig sein, oder? Oder doch?
Also ich glaube, bei mir und auch bei anderen, Sabrina, Vincent haben auch das was Ähnliches gesagt, dein Kopf rattert ja die ganze Zeit. Das heißt, eben weil du nichts weißt, musst du ja jede Person scannen, also das heißt, du guckst dir das Verhalten von jeder Person an und überlegst dir dann, warum hat sie das gesagt, warum hat sie so gehandelt und gehst alle Eventualitäten durch. Und das Krasse ist, du kannst, weiß ich nicht, jede Verhaltensveränderung kannst du in die eine und in die andere Richtung interpretieren.
Das ist so perfekt, das Spiel für dich. Das ist so unfassbar perfekt. Es ist wie dir auf den Leib geschnitten, dieses Spiel.
Ja, deswegen, ich habe auch keine Sekunde gezögert, als die Anfrage kam. Ich habe sofort zugesagt. Und das ist auf Dauer, das, also gar nicht mal dieses, okay, man kann nachts getötet werden, ja gut, dann ist es vorbei, aber darauf hast du keinen Einfluss, dann ist es schade. Du kannst natürlich, wenn du am Tisch und mein Name ist verdammt oft gefallen, da hat man ja zumindest irgendwie noch so die letzte Möglichkeit, sich ein bisschen zu verteidigen und überlegt sich da auch, aber das gehört auch dazu. Das heißt, ich hatte im Schloss ein Zimmer mit wenig Tageslicht, deswegen hatte ich auch entsprechend Angst vor der Ausstrahlung, weil ich mich halt immer im Dunkeln geschminkt habe.
Also alles wie immer.
Ich wusste, dass das kommt.
Ja. Im Dunkeln geschminkt, das ist der Titel der heutigen Folge.
Ja. Und es wurde auch, glaube ich, von Tag zu Tag irgendwann weniger. Am Anfang habe ich mir noch Mühe gegeben, aber dann dachte ich mir, komm,
jetzt ist es auch egal. Man sieht deinen Zerfall ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob das die Community oder die Leute, die es gesehen haben, sehen, aber ich habe es schon gesehen. Ich hatte auch wirklich
schlechte Tage, da war auch nichts mehr mit Make-up zu retten.
Und auch in den letzten Folgen wurdest du sehr müde, hat man dann auch noch gesehen.
Da war irgendwann, das war, glaube ich, das, was zusammenkam. Also einerseits, dein Kopf rattert selbst die ganze Zeit, weil du dir Gedanken machst, weil du ja nichts weißt. Punkt zwei, du musst die ganze Zeit Angst haben, dass du selbst verdächtigt wirst. Das heißt, du denkst dir auch noch Verteidigungsstrategien aus. Plus, weiß ich nicht, so ein Drehtag
aber
ist ja auch noch anstrengend.
Aber was heißt eine Verteidigungsstrategie? Du kannst doch einfach sagen, Leute, also, weißt du, die Wahrheit. Braucht man dann eine Verteidigungsstrategie?
Ja,
also ich meine, Friedrich Lichtenstein hat dir vorgeworfen, du wärst mit nassen Haaren und einem Badehandtuch bekleidet an ihm vorbeigelaufen, deswegen wärst du eine Verräterin. Da kannst du doch einfach nur lachen.
Ja, nee, also so allgemeine habe ich mir überlegt. Dass man natürlich dann schon sich überlegt, wenn der Verdacht auf mich fällt, kann ich es irgendwie nochmal ablenken, kann ich es zurückspielen. Aber klar, du weißt, so richtig vorbereiten kannst du dich nicht, aber du tust es ja trotzdem. Also du versuchst ja dann auch irgendwie, ich habe das Spiel halt einfach sehr, sehr ernst genommen, dann auch immer meine Notizen und dann, ich muss da mal wieder reingucken, weil
du hast die Notizen gemacht, du Überflieger, du Streber.
Ja, manche Sachen vergisst man ja dann auch.
Ach so,
und dann habe ich für jeden Tag hatte ich immer eine Liste mit potenziellen, mit meinen Top-Verrätern.
Kannst du dich noch an eine Sache erinnern, die du aufgeschrieben hast, die dir aufgefallen ist? Exklusiv hier?
Oh Gott, das hättest du mal vorher sagen sollen. Hätte mein Büchlein, aber es ist hier in der Nähe.
Ja, wo ist es denn?
Ich meine, es ist da drüben drin.
Ja, hol ich das mal kurz.
In meinem Verräterheft.
Hier in so einer Mitte?
Ja, wenn, dann ist es so ein kleines Heftchen. Ich finde, das solltest du so drin lassen.
Star.
Nee, das ist das Buch von Philipp Fleiter.
Das ist mir klar, das ist nicht der Heft von den Verrätern. Ich lege es ja nur raus, um mir besser dran zu kommen. Aber hier ist kein kleines Heft.
Nee.
Wie sieht denn das aus?
Gib mir das doch bitte mal.
Wir haben es leider nicht gefunden. Irina weiß nicht, wo ihre Sachen ist. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich hätte sofort gewusst, wo es ist.
Ich glaube, das Problem ist eher, dass du meine Sachen wegräumst und ich dann irgendwann nicht mehr weiß, wo die Sachen sind.
Naja, aber jedenfalls hast du dir eine Strategie aufgeschrieben und auch Sachen, die du gesehen hast an Leuten und hast es notiert, um dann zuzuschlagen quasi. Im wahrsten Sinne.
Ja.
Okay.
Und dann alles rauszuholen, was ich in meinem Jurastudium gelernt habe, was ich nie gelernt habe.
Ich finde, es gibt ja so Menschen, die gewinnen irgendwie immer. Und du bist so eine, die gewinnt. Ich habe auch gesehen, du bist einer der wenigen mit Sabrina Setlur gewesen, die bei dem letzten Spiel durch diese Laserstrahlen durchgekommen ist. Und ich denke mir so, alle anderen haben es nicht geschafft und du bist da durchgekommen, weil du so wahnsinnig ehrgeizig bist. Ich weiß nicht, ob ich das geil oder mega abtörend finden soll manchmal.
Ich dachte, weil ich wie so ein Blatt Papier mich da einfach durchgeschoben habe.
Ja, das auch. Aber du hast das schon sehr ernst genommen.
Ja.
Und davor hast du auch Angst gehabt nach der Aufzeichnung, weil du gesagt hast, ey, Ricarda, nicht, dass das so rüberkommt, als wäre ich hier ein Arschloch oder mega, mega zielstrebig. Nee, was hast du denn gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Als würdest du das zu ernst nehmen. Das ist fürs Spiel, glaube ich, sehr, sehr gut.
Ja, ich glaube auch, ich meine, ich bin so, ich werde das auch nicht ändern können, sobald es irgendwie darum geht, ja, nicht mal zu gewinnen, aber wenn bei einem Spiel es einen Verlierer und einen Sieger gibt, dann denke ich mir so, dann spiele ich das doch auch, um am Ende zu gewinnen. Also das ist ja das Ziel eines Spiels. Das soll natürlich auch Spaß machen, ja. Ja, nee, sag ruhig.
Nee, mich verunsicherst du damit immer.
Ja, wenn du immer, in meinem Team bist,
stimmt. Wir haben auch in Frankreich, darüber reden wir auch gleich, gespielt. Und ich finde, ich werde immer schlecht, wenn ich mit dir in einem Team bin. Weil ich so unter Druck stehe, dass ich gewinnen muss mit dir, weil du dann enttäuscht bist, dass ich total schlecht werde. Ich verliere alles. Ich habe auch, glaube ich, noch nie gewonnen. Ich habe noch nie gegen dich in irgendwas gewonnen.
Doch. Beim Tennis?
Ja, aber weil du das dritte Mal gespielt hast und ich 15 Jahre.
Aber beim Uno hast du, glaube ich, 10 Mal hintereinander gegen mich verloren. Wie kann man das überhaupt? Das ist gegen jede Wahrscheinlichkeit.
Das stimmt. Und da ging es nicht um meine Unsicherheit. Es war einfach nur wahrscheinlich. Keine Ahnung, was es ist.
Ja, das verstehe ich aber wirklich, dass das die andere Person dann eher, wenn man mit meinem Team spielt, verunsichert. Ich weiß noch, dass ich damals, als wir in der Schule Fußball gespielt haben, da fand ich, was mega cool war, alle Mädchen in meiner Klasse waren auch Fußball verrückt. Das heißt, immer wenn es irgendwie hieß, was wollt ihr spielen, haben auch alle Mädchen immer gerufen, Fußball, Fußball, Fußball. Und ich war halt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon im Verein gespielt habe, war ich schon so die Beste und bin dann wirklich laut geworden, wenn die anderen Leute schlecht gespielt haben. Und
unangenehmer Typ.
So, wirklich so unangenehm, dass irgendwann auch eine Freundin von mir mich mal so zur Seite genommen hat und gesagt hat, ey Irina, du kannst das nicht machen, du kannst nicht immer die Leute anschreien, wenn die schlecht spielen.
Oh.
Und ich glaube, es ist mit der Zeit besser geworden, also dass ich besser verlieren kann, aber trotzdem.
Jetzt hast du ja mich. Jetzt hast du mich. Du hast ja schon verloren.
Auch da hast du gewonnen.
Oh. Auch da hast du gewonnen. Ja, okay, aber das ist auch nicht, das ist nicht schön.
Keine schöne Eigenschaft.
Keine schöne Eigenschaft.
Ich arbeite daran mit dir.
So, die Verräter vertrauen niemandem, heißt die Subline. Vertraust du schnell?
Boah, gute Frage.
Easy Frage.
Ich würde sagen. Leitet
sich ja schnell ab.
Ich würde sagen, vielleicht manchmal einen Ticken zu schnell, obwohl ich vieles hinterfrage. Aber ich glaube, es ist schon, dass ich.
Ah, ja, okay. Mhm.
Dass ich was so ein Grundvertrauen auch in die Menschheit und grundsätzlich Leute, die mir nahestehen, dass ich das schon habe, ja.
Aber ja, du siehst das Gute im Menschen, aber du bist halt nicht naiv.
Nicht naiv, also ich hinterfrage schon vieles. Das heißt, ich glaube, es würde mir schon leichter auffallen, wenn mir eine Person dreimal was anderes erzählt und ich irgendwann merke, okay, das stimmt was nicht.
Ja, das stimmt. Du hast aber auch ein gutes Bauchgefühl Menschen gegenüber, ne?
Ja.
Ja.
Du?
Ja. In den ersten ersten Viertelsekunde kann ich dir sofort sagen, ob ich ein gutes Gefühl habe oder nicht. Richtig gut.
Ich glaube auch, dass du eher tendenziell auch eher vertraust.
Mhm.
Aber Leute nicht sofort so nah an dich ranlässt.
Ja, stimmt. Ich gucke mir das auch sehr gerne an, aber man hat ja so ein Grundgefühl Menschen gegenüber. Das stimmt. Und ich glaube auch, dass das viel von zu Hause, von den Eltern ausgeht. Wenn deine Eltern irgendwie dich so erzogen haben, dass du denen vertraust und vertrauen kannst, dann vertraust du auch mit anderen Menschen, glaube ich, schnell.
Mein Vater ist der liebste Mensch der Welt.
Ich weiß.
Und deswegen, Ja, mein Vater, ich glaube, der würde auch so einem Schwerverbrecher die Tür öffnen und mir erstmal einen Kaffee anbieten.
Wie so ein Golden Retriever. Dein Vater. Echt, das ist wirklich. Ich würde sagen, also es ist jetzt meine Wahrnehmung, im negativen Sinne naiv war Marielle Ahrens in der Sendung.
Ja, es ist aber schon so, dass es mir ein bisschen leid.
Da habe ich noch gedacht, wirklich? How come?
Ja, ich glaube, dass ihr Fehler war, ne, wir spoilern jetzt hier die ganze Zeit, deswegen jetzt ist egal, ne? Also das heißt, bitte, wenn ihr das Finale noch nicht gesehen habt, jetzt bitte vorskippen. Und ich glaube, wenn du einer Person so sehr vertraust, dann siehst du nicht die ganzen Indizien, die gegen diese Person in diesem Fall sprechen, beziehungsweise dafür, dass sie eine Verräterin ist. Ich glaube, du blendest das aus. Und das ist auch, du hast es gerade schon angesprochen, das ist, glaube ich, schon ein guter Vergleich mit dem realen Leben, dass das passiert,
Meinung.
Echt.
Ja, du kannst auch, wenn du jemanden sehr magst oder wenn du einen sehr guten Bezug zu jemandem hast, kannst du trotzdem Dinge hinterfragen. Das war schon krass, weil die hat ja nichts in Frage gestellt. Und es sprachen ja alle Alle Dinge sprachen ja dafür, dass Anna-Karina Wojcik eine Verräterin ist.
Ich dachte, es ist so offensichtlich. Ja. Andererseits, Friedrich hat ja auch am Ende zuerst mich gewählt und war sich sicherer, dass ich es bin. Also es ist, ja, ich glaube, es ist leichter natürlich im Nachgang zu sagen, in dem Moment, ich konnte es auch nicht wahrhaben. Also ich konnte es nicht wahrhaben, wieso, also Respekt an Anna-Karina, die hat ein unfassbar gutes Spiel gespielt, aber dennoch war es ab einem gewissen Zeitpunkt so offensichtlich, dass sie es sein muss. Und das war nun nicht mal, ich glaube, da konnte sie nichts für. Das war, weil halt Jalil angefangen hat, sie zu verraten und weil Christine ihren Namen aufgeschrieben hat.
Und das hast du alles, das hast du alles gesehen, ne?
Mir war irgendwann klar, dass sie es ist. Aber
das hast du nachträglich, rückblickend hast du es exakt eingeordnet, wie es war. Richtig gut.
Ja, ja. Aber es war, wie gesagt, es war schon offensichtlich. Aber nicht für alle. Deswegen, das ist ja auch irgendwie, dann frage ich mich auch so, wie kann sowas passieren? Und ich glaube, bei Mariella war es einfach, weil die sich von der Sympathie so hat blenden lassen dann in dem Moment. Und klar, das ist natürlich in dem Spiel gefährlich.
Ja, und das ist auch dann irgendwie sehr, also so menschlich fand ich das so schade. Weil ich glaube, sie hat mit Sicherheit wirklich viele, also sie hat sehr viel auf Anna-Karina Wojcik, ich muss den ganzen Namen immer sagen, weil das ist für mich ganz klar Anna-Karina Wojcik, gesetzt. Und dann wurde sie so, mir ist es, glaube ich, allen klar, dass es ein Spiel ist, aber trotzdem ist man noch menschlich enttäuscht irgendwie.
Aber ich war am Anfang so auch kurz von Vincent enttäuscht, obwohl
ja. Oh, aber der war so süß zu dir, wirklich. Also ich meine, du hast es mit Sicherheit schon gesehen, vielleicht, aber der war wirklich so, dass er sich auch gegen die Strategie entschieden hat und gesagt hat, ich kann ihr nicht meine Stimme geben.
Ja, der war wirklich süß. Der war eigentlich zu lieb fürs Spiel, aber
ja,
also
war
ich war
gut gemacht.
Super froh. Genau, er hat's ja. Das. Ich war erstens super froh, dass er da war, weil das so meine Bezugsperson war da. Und auch wichtig in der Zeit. Und ich war froh, dass der bis zum Ende auch da war. Und ich habe ihm auch irgendwann gesagt, ey, du, wenn du es bist, dann Chapeau, ne? Dann hast du es auch verdient, weil ich habe es nicht gecheckt. Also ich habe es bis zum Ende nicht rausbekommen. Und ja.
Aber denkst du, dass
Das wollte ich nämlich nur sagen, dass ich auch kurz persönlich enttäuscht war, als dann klar war, er ist es, weil Sabrina und ich haben das Finale aus ihrem Zimmer aus, so von oben aus angeguckt.
Oh, ich weiß es noch, als ihr mich danach angerufen habt. Ja.
Und dann haben wir das Finale gesehen und ich dachte, also in dem Moment, als dann klar war, okay, Vincent ist es, dachte ich mir, nein, das kann nicht sein. Und es war wirklich so ein kleiner Stich ins Herz in dem Moment. Und ich habe dann auch, das habe ich Vincent dann dabei, das hat er auch sofort gemerkt, als wir uns dann gesehen haben. Es gab danach noch so ein kleines Zusammentreffen dann mit allen, als es abgedreht war. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ey, sorry, du, ich kann gerade nicht. Ne? Und brauchte irgendwie kurz Zeit, also wir hatten dann später irgendwann auch nochmal gesprochen und nochmal darüber, aber ich brauchte kurz Zeit, damit klarzukommen, weil das schon in dem Moment wehtat. Also zu wissen, okay, da hat dich jemand angelogen, obwohl er nur dieses Spiel gespielt hat. Aber das meine ich damit, dass es so schwer ist, da zumindest für mich zwischen Spiel und ja, einer Freundschaft zu differenzieren.
Ja, also ich hätte, glaube ich, es gab ja auch eine Situation, wo, glaube ich, Anna-Karina Wojcik und Mariella Arends zusammen im Wald waren. Und da hatte Mariella Arends ganz klar gefragt, bist du eine Verräterin? Und Anna-Karina Wojcik hat es so wie selbstverständlich verneint, dass ich gedacht habe, krass, also die zuckt nicht mal mit einer Wimper. Und das musst du auch erstmal können, glaube ich. Ich glaube, du darfst dir das auch nicht anmerken lassen. Und natürlich, das ist dann in dem Moment, musst du da irgendwas umschalten, dass du das ausblendest, dass das eine Person ist, der du auch irgendwie menschlich irgendwie näher stehst in dem Moment. Naja, aber es ist auf jeden Fall, um das mal abzuschließen, eine sehr, sehr interessante Show. Und ich habe es anfangs schon gesagt, ich finde, das ist so übertragbar auf Dinge, die uns im Leben passieren. Ja. Diese Gruppendynamik, das habe ich auch damals so ein bisschen im Studium sehr, sehr gerne behandelt, dieses Lemming-Verhalten tatsächlich. Ja. Wenn eine Person manipulativ ist, dann ist es möglich, alle anderen von dieser Meinung zu überzeugen. Das fand ich sehr, sehr interessant zu beobachten. Da hat sich die ganze Gruppe gegen eine Person gestellt, ohne wirklich handfeste Beweise zu haben, dass es diese Person ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen übertragbar auf die Gesellschaft oder auf unsere Welt, auf die Social-Media-Welt.
Und wie schnell das auch gerade geht.
Genau.
Ne? Weil das war gerade am Anfang bei Sebastian, war das, glaube ich, waren das ein, zwei Personen. Und bei mir war das schon so, also ich hatte ihn auch auf dem Schirm. Und wenn das dann, das Problem ist aber, wenn es dann, es reicht schon, wenn eine andere Person deinen Verdacht bestätigt, dann brennt sich das so in den Kopf ein. Krass. Und dann siehst du auch diese Person nur noch unter dieser Lupe, also dann nur noch, egal, okay, was sie der macht. Könnte ein Verräter sein und alles, was diese Person macht, passt dann dazu.
Haare waschen. Mit nassen Haaren durchs Schloss laufen.
Das ist mir bis heute, das war eine meiner Lieblingsszenen.
Ja.
Und ich weiß sogar noch, welche Situation er meinte, ja. In Jogginghose und mit frisch gewaschenen Haaren.
Wie
und
sie,
in so einem
wie sie Verräter halt so darstellen.
Ich glaube, vielleicht habe ich auch einfach, vielleicht ging es mir in dem Moment auch einfach dann nur mal gut.
Krass.
Das kam auch vor in der Zeit, weil es auch eigentlich echt viel Spaß gemacht hat. So
ja.
Psychisch hart es auch manchmal war, aber es hat auch verdammt viel Spaß gemacht.
Krass.
Ja, und dann, ja, und die, weil, wenn dann so eine Gruppendynamik entsteht, ich weiß auch noch, wie, also gerade beim runden Tisch, wir hatten ja an sich alle eine super Zeit miteinander, haben uns gut verstanden, die Spiele haben Spaß gemacht. Und dann sitzt du an diesem runden Tisch und so zack, kippt die Stimmung. Und du merkst auf einmal, was für ein, ja, was für ein unangenehmes, was für eine unangenehme Atmosphäre auf einmal im Raum ist. Und das war besonders dann, wenn so eine Gruppendynamik gegen eine oder manchmal zwei Personen sich so halt entwickelt hat.
Mm.
Und das ist selber auch nicht, ich habe es bei mir war das, glaube ich, in Folge 2 oder 3, da bin ich fast rausgeflogen, weil relativ viele sich im Vorfeld schon abgesprochen hatten. Und du bekommst es ja auch gar nicht mit. Ich meine, das ist ja auch irgendwie was
frech
oft passiert,
ne?
Wenn so hinterm Rücken die Leute so, sich gegen einen verschwören und dann so zack dir in den Rücken stechen. Ne?
Auch das, auch da hätte ich wahrscheinlich wieder, hätte ich es persönlich genommen.
Ja, da, ja.
Das würde mir nicht gelingen. Dafür bin ich viel zu laff, als dass ich da irgendwie das differenziert betrachten kann. Würde ich nicht können.
Ja,
aber es ist schon.
Nicht im Spiel, ja.
Ja. Aber es ist schon, schon cool gewesen. Das
ja,
zu
nächste
sehen.
Staffel du dann?
Ich sag dir, wie es ist. Ich würde tatsächlich nach Folge 1 rausfinden. Ich kann sowas. Also ich glaube, als Loyale würde ich es auch länger schaffen, aber als Verräterin wäre ich sofort raus. Ich habe mir das angeguckt unter dem Gesichtspunkt, weil wie hätte ich denn jetzt in dem Moment reagiert? Und ich wüsste gar nicht, ich glaube, wenn ich von meinem loyalen Dasein in so ein Verräterdasein geswitcht wäre, hätte ich mich hinterfragen müssen, wie würde ich denn jetzt gerade reagieren? Wie würde ich denn jetzt in den Frühstücksraum kommen? Und das könnte ich gar nicht nachmachen oder beziehungsweise, wie heißt das denn nochmal, nicht adaptieren. Ich könnte das auf jeden Fall nicht. Ich könnte mich nicht so verhalten, wie ich mich normalerweise verhalten müsste, wenn ich wüsste, ich muss mich jetzt so verhalten, wie ich mich normal verhalten müsste. Dann würde ich mich nicht von mir.
Und weißt du, was das Problem war? Die Gedanken hatte ich als Loyale auch.
Echt?
Ohne Verräterin zu sein. Aber
oh
du
Gott.
Weißt ja, wenn du was machst, was jetzt mal ein bisschen abweicht von irgendwie, von,
ja, ja.
Dann bist du ja genauso verdächtig
ja.
für die anderen. Also,
das Bild entgegennehmen von einem der gestorbenen Loyalen, wie es Ulrike von der Gröben gemacht hat, da habe ich noch gedacht, du bist so weird. Also, aber damit hat sie, das war ja eigentlich nur nett gemeint. Ach, ihr müsst es selber gucken. Naja, aber auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass es eine zweite Staffel gibt. Da hatte
ich
richtig
ja, ich
Bock
auch,
drauf.
Ich auch.
Und bin gespannt, in welchem Exit-Game du das nächste Mal mitmachst. Vielleicht, gibt es ja. Was gibt's denn da?
Ich habe noch ein Zier für den Tisch.
Ja, weiß ich. Aber das ist mir aus Versehen in den Müll gefallen letzte Woche. apropos Müll, Love is Life. Nein. Guter
apropos
Müll.
Apropos Spaß und Spannung.
Recycelter Müll. Nee, überhaupt nicht. Ich sag mal, Recycling, das darüber kam ich, weil wir machen es ja nochmal. Love is Life, am 11. Dezember sind wir im Gloria in Köln.
Aber recycelt wurde eigentlich, muss man dazu sagen,
nur Miri.
Nur
zumindest sieht sie so aus. Das war ja die nachhaltigste von uns dann.
Unser Plakat.
Also das ist die Mütze, die am besten steht aus ihrem ganzen Repertoire, finde ich, die von Love is Life auf dem Plakat.
Darüber habe ich nie drüber nachgedacht, dass es ja deswegen schon passt, wegen der Mütze. Ich glaube, was hat Miri eigentlich dazu gesagt? Hatte sie überhaupt eine Wahl?
Die hatte gar keine Chance.
Das
war schon in der Welt, als Miri gesehen hat, dass sie eine Mütze aufgesetzt bekommen hat.
Ja, ihr könnt euch jetzt an dieser Stelle mal dieses Plakat angucken.
Ja.
Das wurde tatsächlich recycelt. Denn alle, die schon mal bei Love is Live waren, werden dieses Plakat erkennen.
Ja, ja, wir hatten ursprünglich vor, nochmal neu zu shooten, aber das machen wir live auf der Bühne. Also nicht das Shooten, aber wir haben die Idee, die wir als Shooting-Idee hatten, transferieren wir auf die Bühne. Wir haben wahnsinnig viele Ideen. Das passt gar nicht in eine Show, aber ich kann euch sagen, es wird genauso bunt und genauso überraschend wie die ersten Shows von Love is Live. Insgesamt haben wir, glaube ich, 8 gemacht, ne? 5 bei der ersten Tour, oder war das mehr?
5, 6 bei der ersten.
Und dann nochmal 3.
Stimmt.
Nee, aber das ist auch kuschelig und schön. Wir sind im Gloria und das wird eine Weihnachtsshow und ich habe noch nie eine Weihnachtsshow gemacht.
Ich glaube, ich bin schon, also ich finde es schon fast schade, dass ich auf der Bühne bin, weil ich würde es mir lieber gerne aus dem Publikum angucken.
Da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das irgendwie aufzunehmen mit irgendeinem Handy oder so.
Ach so, nein, 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 live so dabei zu sein.
Ach so, ja, kannst du ja. Kannst ja mal hin und wieder, kannst du ja mal auf die Bühne, kannst ja mal ins Publikum dich setzen. Das kann man ja auch mal machen.
Ich glaube, ich hätte gedacht, du nimmst es jetzt direkt als Anlass, um mich auszutauschen. Wen würdest du, wenn ich gesagt hätte nein, wen hättest du dir gewünscht als dritte Person?
Oh, uiuiui. Ich weiß gar nicht, ob man das machen kann. Das ist ja so ein gesetteltes, komm, du musst jetzt fester Rahmen.
Los.
Oh, ja, da hätte ich Madeleine genommen. Die dritte Princess, ganz klar. Also, ihr tut euch ja nicht viel. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du jetzt so Madeleine siehst in der dritten Staffel?
Oh, ich bin Fan. Also wirklich. Ich finde, sie macht das ganz, ganz toll. Mit ganz viel Empathie, mit ganz viel Charme aber auch. Also,
Charme. Ja.
Fremdscham.
Prinzess Charming.
Charming, ja. Darüber habe ich noch nie gedacht. Ich habe manchmal so Worte, die kann ich nicht gut aussprechen. Ich war früher als Kind aber auch bei der Logopädin, weil meine Schwester auch, weil wir bestimmte Laute nicht aussprechen konnten, wie zum Beispiel
Guru.
S. Und dann haben wir zu meiner Mutter immer gesagt, was war das? Ah ja, guck mal, da hinten die alte Sau statt Frau, weil wir das F irgendwie nicht richtig aussprechen können. Kein Witz.
Oh, das ist aber gefährlich, wenn man das im öffentlichen Leben macht. Immer also, die alte Sau. Sie ist aber eine nette Sau.
Ja, es gab wirklich dafür meine Mutter richtige Fremdscham-Momente.
Echt?
Weil
so
das öfter
krass?
Ja.
Oh nein.
Aber dann mussten wir zur Logopädin.
Und oh, das hat ihr doch nicht mal aus einem bösen Antrieb herausgemacht.
Doch, weil schon.
haben Sie mich gerade beleidigt? Nee, ist ein Sprachfehler. Das könnten wir natürlich auch als Ausrede sein. Okay.
Oh, okay. Aber deswegen gibt es so manche Worte, die ich nicht gut aussprechen kann. Aber ich meinte natürlich Charme und nicht Charme.
Ihr Charme. Ja, nein. Ich finde die auch sehr, sehr nett. Ich
du hast Madeleine, ich habe Madeleine noch nicht kennengelernt.
Echt?
Du aber.
Ach so, und? Ich dachte, ihr hättet euch mal getroffen.
Und du hast mir ja gesagt, ihr habt geflirtet.
Also ganz ehrlich, wenn du die Princess triffst, die im Game ist, ne? Du hast auch mit jedem geflirtet. Natürlich, ich weiß nicht, vielleicht hat sie das auch gar nicht so ausgelegt. Ich fand schon, dass es, flirten ist vielleicht ein bisschen zu viel.
Bist du gerade rot dabei?
Nee, ich werde nicht rot, ich muss mich nur hier rausmanövrieren aus dieser unangenehmen Situation. Ich finde, dass seit Madeleine und du euch, glaube ich, sehr ähnlich, ihr habt so eine grundlegende Flirtiness. So, ich glaube, und das lässt mich manchmal so ein bisschen unsicher sein, weil ich kann mit so intensivem Augenkontakt und so nicht so viel, also kann ich schon mit umgehen, aber ich weiß nie, wie ich darauf reagieren soll, also zu sagen, danke, oder zurückzustarren. Ich weiß nicht, ob das Flirten war, aber es war sehr nett. Man hat sich sehr wohl gefühlt bei ihr und ich kann auch nachvollziehen, dass sich die Frauen, die in der Princess Charming Villa waren, dass die sich auch sehr wohl gefühlt haben bei ihr.
Und das ist auch eine Kunst, gerade weil Madeleine ja auch gar nicht so viel Zeit mit denen verbringt. Untereinander lernen die sich ja alle super kennen, aber als Princess wirst du da halt so zwischendurch mal reingeschmissen. Und deswegen, das in so einer kurzen Zeit zu schaffen, dass Leute sich bei einem wohlfühlen und dann, ich meine, in sehr intimen Momenten dann auch, wenn du dann Dates hast und Körperkontakt und Küssen dazukommt, das ist dann mit Kamera, ist halt echt nicht so leicht.
Es gab jetzt in der Staffel eine Person, Natalie, ja, gibt es, die ist ja noch nicht abgedreht, ist schon abgedreht, aber noch nicht durch. Und die empfinde ich, die macht sich richtig Druck. Die macht sich richtig Druck und immer wenn ich das sehe, dann habe ich diesen Druck mit ihr, dass sie jetzt sofort eine intime Situation oder eine zwischenmenschlich schöne Situation mit dieser Princess, mit der Princess haben muss. Und das finde ich immer so schade. Und das ist so, keine Ahnung, es ist, das macht es so ein bisschen schwierig, glaube ich, dann, ne? Wenn du so wenig Zeit hast, ein begrenztes Zeitfenster und musst aber liefern.
Ja, und ich glaube, wenn du das nicht akzeptierst, dass die Gegebenheiten nun mal das Format so sind, dann hast du halt wirklich ein Problem, weil ja. Dann diese wenigen Momente, die du dann hast, verkackst du dann halt.
Ja, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, ob das gematcht hätte bei uns. Das ist so schwer zu sagen eigentlich, ne? Bei so einem Date, ob wir uns, ich hätte dich, glaube ich, eher so unterhalten wollen. Ich hätte, das wäre nicht
überdreht, wärst du gewesen.
Ja, es wäre nicht so romantisch
geworden. Ich kann mir meine O-Töne schon so vorstellen. Ich hätte dann immer so gesagt, also das, die ist ja lustig. Und, aber ich würde gerne auch eine andere Seite mal von ihr sehen.
100%.
Oder hat sie nur diese eine Seite?
Ja, das wäre nicht anders, so wäre es geworden, glaube ich. Oh nee, und dann hätte ich mich so angestellt, weil da irgendwelche Kameras auf mich gerichtet geworden wären. Und die dann
du
aber
hättest mehr mit der Kamera als mit mir geflirtet.
Das ist korrekt. Das geht auch immer leichter, weil da nichts zurückkommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Druck, der ist ja, das mag ich auch nicht so gerne. So auf Druck irgendwie Romantik produzieren oder so. Naja, wir waren aber eigentlich bei Love is Live, dass wir auf Tour gehen. Am 11. Dezember sind wir im Gloria in Köln. Da könnt ihr noch Karten für kriegen. Stand jetzt könnt ihr noch ein paar Tickets kaufen. Und wenn nicht, dann kriegen wir da auch irgendwie eine Lösung hin. Genau, und darum freue ich mich sehr darauf, wieder mit
ich
euch
hab richtig Bock.
Ich habe wirklich auf die Bühne
richtig,
zu gehen.
Richtig Bock. Ja. Also zum einen, weil es jetzt so lange her ist, die letzte, und dann stand lange Zeit so im Raum, machen wir es nochmal oder nicht. Und dass es jetzt eine Weihnachtsshow wird, das ist ganz nach meinem Geschmack.
Ja.
Ich liebe Weihnachten.
Ja doch, also schon. Ich bin noch nicht so ganz da, weil wir kommen ja gerade aus unserem Urlaub zurück, den Sommerurlaub. Und jetzt ist es wieder so kalt. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, bis ich mich in dieses Weihnachtsgame einfinden kann. Weil ich ja jetzt erst, ich habe jetzt erst vor kurzem meine kurzen Hosen in den Schrank verfrachtet.
Aber in weniger als 2 Monaten ist Weihnachten, Schatzi.
Was?
Mhm. Oh.
Und in viel zu schnell.
Knapp einem Monat und 1,5 Monaten ist Love is Live. Also wir könnten uns schon mal langsam in Weihnachtsstimmung bringen. Aber das stimmt. Ich finde, wir haben so die letzten Züge des Sommers noch ziemlich ausgekostet. Wir sind nämlich nach Frankreich gefahren in einem Camper und es war dein erstes Mal.
Punkt.
Camping. Am Strand.
Mein erstes Mal am Strand.
Mit Miri.
Ja.
Es war für Miri und für dich war es das erste Mal Camping.
Ja, das war schon sehr lustig. Das erste Mal Camping. Wir haben uns einen
Camper gemietet.
Ein Campingvan, ja. Ein Campervan, so heißt es in den Fachkreisen. Ein Campervan haben wir uns gemietet und sind damit los.
Mit Aufstelldach.
Das war ein Ford Nugget.
Oh, ich bin auch Fan. Ich hätte den jetzt gerne. Kannst du mir den holen?
Ja, jetzt ist bei Ford wahrscheinlich eher der Tenor Mustang Mach-E und nicht der Ford Nugget. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Elektro-Camper. Das wäre cool. Finde ich geil. Jedenfalls waren wir mit dem in Frankreich. Wir sind dann morgens irgendwie losgefahren. Was heißt morgens? 4 Uhr morgens oder so. Und 4 Uhr nachts. Und ich wusste nie, wenn ich diesen Kastenwagen, diesen Ford Nugget gesehen habe, wie das da innen drin aussehen soll. Ich war nie in einem drin, ich habe das nie gesehen. Und es ist erschreckenderweise sehr komfortabel.
Ja.
Und sehr, sehr praktisch. Und das mögen ja Lesben. Ne? Also ich muss auch sagen, mein Lesbenherz ist da höher geschlagen, weil das alles sehr durchdacht war.
Also es gab gut. Eine kleine Küche.
Ja, du machst quasi die Heckklappe auf, den Kofferraum auf und dann kannst du mit einem beherzten Sprung in deine Küche reinkommen.
Du kannst stehen, wenn du das Aufstelldach aufgestellt hast und da ist das Bett drin.
Wenn nicht, dann siehst du so aus, wie wenn die Leute aufstehen, nachdem das Flugzeug gelandet ist, mit einem schräg gelegten Kopf. Und dann machst du dir so das Ei. Ja.
Und dann, was gab es da noch?
Vor der, wenn du in der Küche stehst, guckst du quasi schon auf die Matratze, auf der du schlafen kannst und dann kannst du von der Küche aus das Dach hochdrücken und hast dann eben dieses Aufstelldach und da liegt man dann drin. Das war auch sehr, sehr gemütlich. Dafür, dass die Matratze nur so wie viel sind das? Weiß ich nicht. 10 Zentimeter? Sind das 10 Zentimeter?
Das könnte hinkommen, ja.
Ja, 20 sind das. Ach, keine Ahnung.
Ich habe immer gelernt, dass das vom Daumen so ungefähr bis zum Knöchel.
10?
Ja, 10 Zentimeter.
Ah, okay, dann ist es ja, okay. Nee, dann ist es das die Hälfte. Dann sind das 5 Zentimeter gewesen. Die Dicke der Matratze.
Jetzt fordere nicht die Community
auf. Ja, sag doch mal, wie viel das ist. Jedenfalls habe ich gedacht, dass es nicht so komfortabel ist und es war wirklich schön.
Also kuschelig.
Man, ja, das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, war, auf einem Campingplatz zu stehen. Da sagt man sich, wir möchten Freiheit haben, wir möchten mit einem Camper rausfahren und Freiheit genießen und dann stehst du in der mitunter spießigsten Welt, die man sich vorstellen kann, nämlich auf einem Campingplatz. Da kommen Leute und bringen ihre Teppiche mit, ihre Tische mit, ihre Schaukelpferde für die Kinder mit. Das war super spießig. Und
ist
überhaupt.
Was ist denn daran spießig?
Ja, weil alle wollen diesen Minimalismus. Alle wollen irgendwie raus und irgendwie, keine Ahnung, sich verabschieden von diesen ganzen Zwängen, habe ich immer das Gefühl, wenn du Camping machst. Aber das ist ein einziger Zwang.
Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Du bist doch die ganze Zeit in der Natur.
Ja, aber du bist
aber
da in einem.
Aber ich würde dich gerne mal erleben, wenn wir, das machen wir das nächste Mal. Und dann,
ja, das ist für mich aber
dann
richtiges
nehmen wir das mal
Camping.
Mit. Ja, ja, aber dann will ich mal sehen, wie lange du durchhältst.
Ja gut, dann machst du halt in einen Eimer mit so Sägespäne und so. Das ist aber okay. Und dann kaufst du ein und hast deinen kleinen, das gab es übrigens auch, einen kleinen Kühlschrank. Hast du den da? Weil, also, dann kann ich auch in ein Hotel gehen, wenn ich da auf so einem Campingplatz bin.
Wir
das war auch ein 5-Sterne-Campingplatz.
Wir machen mal richtig Wildnis. Ne? Demnächst, ich weiß, das war wirklich das so das Einsteigermodell beim Camping, also was wir da gemacht haben, was wir gebucht haben. Wir hatten dann den Miri und also hatte ihren Camper direkt neben uns.
Ja, schlimm genug.
Und hat immer nur geschrien, ich hasse Camping. So sind wir morgens aufgewacht.
Also andere hören den Hahn, wir haben Miri schreiend gehört, ich hasse Camping.
Und die hatte sogar noch einen krasseren Luxuswagen als wir, mit der richtig groß war.
Und Miri hatte ein Schloss auf Rädern eigentlich. Ja. Eine Dusche. Die hatte eine Dusche.
Wir hatten auch eine, wir haben sie nicht benutzt.
Ja, aber eine Außendusche ist nochmal eine ganz andere Nummer. Die hatte eine Dusche, die man so zumachen konnte und hätte theoretisch sich dieses Elend in den gemeinschaftlich geteilten Sanitäranlagen geteilt.
Mit Klo sogar, das hatten wir nämlich nicht.
Genau.
Das ist das Einzige, was ich schlimm finde. Wenn du zu den Campingtoiletten gehst, also es gab halt so sanitäre Anlagen da, die waren dann für alle. Und dann gehst du, und es war sogar schon morgens, lass es 8 Uhr gewesen sein, dann machst du die erste Tür auf, sofort wieder zu. Und musst dann so dir 5 verschiedene,
Warum?
Verschiedene vollgeschissene Toiletten dir angucken, bis du eine saubere findest. Also das finde ich, das ist das Einzige, was ich grenzwertig fand.
Ja, das meine ich. Ah, schwierig.
Und, aber es gab mal, ich war mal auf dem Campingplatz, das war noch schlimmer.
Echt?
Weil, Achtung, da waren bei uns, waren ja die Duschen und die Klos zumindest getrennt. Da war aber ein großer Raum, wo dann halt Duschen waren. Also es war halt unter einem Dach, natürlich abgetrennte Kabinen. Aber trotzdem, wenn du geduscht hast und jemand neben dir halt auf dem Klo gekackt hast, dann roch das auch beim Duschen. Und du, ich weiß ja immer, du hast jetzt immer das absolute frische Erlebnis. Ja. Und putzt dir auch beim Duschen die Zähne.
Ja.
Und das konntest du da vergessen.
Boah, das ist frech. Das ist frech, wenn ich mich dusche und eigentlich gut riechen will und dann so ein leichter Kackgeruch rüberfliegt. Das fände ich anmaßend. Da würde ich auch rübergehen und was sagen.
Ja, aber wir hatten ja nur 5 Sterne.
Kacken sie ohne Geruch. Boah, ist das fies. Ja, aber was gut war an dem, an diesem Campingplatz war tatsächlich, dass man auch einen Tennisplatz hatte und es gab auch noch andere Häuser, also so Mobile Homes und da haben dann unsere anderen Freunde gewohnt und die hatten es auch ganz schön, da waren wir dann immer essen.
Das ja, heißt, und die haben den Abwasch gemacht, sag ich auch noch dazu.
Ja, die hatten eine Spülmaschine, aber wir konnten uns zurückziehen, das war ganz nett. Und wir haben immer Friends dabei, die kocht.
Eine Person, die kocht, das ist perfekt,
ja. Ja.
Die gerne kocht auch noch.
Ja, also das ist immer voll angenehm.
Und wir waren wieder surfen und ich finde wirklich, du hast dich sehr, sehr gut geschlagen.
Das musst du jetzt sagen.
Nein, das habe ich dir auch vor Ort gesagt.
Aber tatsächlich habe ich mir gut geschlagen, so möchte ich das nämlich auch betiteln, sehr gerne. Ich habe nämlich eine grüne Welle in einer Woche bekommen.
Das ist, bei mir waren es jetzt auch nicht so viel mehr.
Ja, aber du warst mit Claudi, glaube ich, die Beste. So, die, nee, mit Sandy noch. Ich finde so, Sandy, Claudi und du wart so in einer Liga, weil ihr, glaube ich, am meisten Erfahrung hattet. Und die anderen, die haben sich einfach, glaube ich, so an euch dran gehangen. Wobei, du hast dich eigentlich auch wenig um mich gekümmert, so. Du bist der Leader und dann hast
nein,
du.
Nein, das muss ich jetzt mal kurz hier aufklären. Wir sind rausgepaddelt. Also für alle, die jetzt nicht so Surf-Erfahrung haben, es gibt vorne das Weißwasser. Da fängt man meistens an.
So haben wir uns kennengelernt im Weißwasser, mehr oder weniger.
Da macht man weil wir die Folge damals dazu aufgenommen haben. Oh, jetzt schließt sich so ein Kreis. Jetzt können wir uns auch trennen.
Endlich.
Und dann gibt es vorne das Weißwasser und da lernt man meistens so den Pop-up. Das heißt, da sind die Wellen schon gebrochen und es ist nah am Strand und man steht auf. Wenn man das kann, irgendwann geht man raus ins, also hinter die gebrochenen Wellen, wo du grüne Wellen surfst. Das heißt, du surfst die, wenn die nur nicht gebrochen sind. Und da sind wir, da auf diesem Level bist du, surfst schon grüne Wellen und wir sind rausgepaddelt und ich wollte dich mit ins sogenannte Line-Up nehmen, das heißt da, wo du wartest, auf die Wellen wartest.
Was machst du mit all deinen Ladies, ne? Mit ins Line-Up nehmen. Willst du mit mir ins Line-Up?
Ja, und danach lasse ich sie da und
ja, danach brechen sie. Ja.
Und dann sind wir gleichzeitig ins Wasser gegangen. Und du bist aber in die linke Richtung gepaddelt. Und
ich wurde weggezogen.
Und warst auf einmal weg. Und das habe ich nicht verstanden. Also,
Da bleibt auch keine Zeit, Irina, um sich zu erklären in dem Moment, wenn du da so über große Wellen schwimmen kannst.
Ja, aber dann bist du immer einfach zack, 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 irgendwie so vorgepaddelt oder beziehungsweise in die andere Richtung gepaddelt. Und
ich glaube, ich war im Channel.
Ja, warst du auch.
Ich war in dem Sog.
Aber weil du nicht genau hinter mir hergepaddelt bist, ja, sondern wieder so dein eigenes Ding gemacht hast.
Genau, das mache ich ja eigentlich immer sehr gerne.
Und dann musste ich dich abschleppen.
Auch das machst du mit deinen Ladies. Erst ins Line-Up, dann abschleppen. Ja, und das war, ich hätte mir, aber das hat die Zeit auch nicht zugelassen, glaube ich, so eine 1:1-Beratung von dir nochmal mehr gewünscht. Ja. Du kannst das ja schon wirklich gut. Also das ist ja nur
aber ich kann es halt auch nicht richtig zeigen, weil bei mir ist es ja auch so eine Glückssache. Ja. Mal.
Du hast mich aber einmal hast du mich so in die Wellen geschubst.
Ah ja, stimmt, ja.
Ja.
Ja, aber ja, ich war trotzdem sehr, sehr stolz auf dich, weil insbesondere, also manchmal hat man auch einfach Sessions, da erwischt man keine Welle, aber du hast dich immer todesmutig da in die Wellen hineingestürzt.
Man kann es todesmutig nennen oder dumm. Das ist Auslegungssache. Ja, aber ich habe gedacht, wenn ich es nicht wage, dann kriege ich auch nie eine grüne Welle.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, bei dir ist das immer so, du wartest halt immer. Du wartest.
Aber ich liebe auch es einfach da zu sitzen im Line-Up.
Zu chillen.
Zu chillen. Das sind die schönsten Sonnenuntergänge, die du auf dem Wasser dann hast.
Ja.
Ich habe mir das auch so ganz romantisch vorgestellt, aber dann warst du wieder weg irgendwann. Habe ich da gewartet.
Wahrscheinlich habe ich so eine, wie heißt das nochmal, Nosedive gemacht, dass man so vorne so, also man denkt, man könnte die Welle nehmen und dann ist man aber mit dem Oberkörper zu weit vorne und fällt dann quasi so mit dem kompletten Board und dem Kopf zuerst ins Wasser. Naja.
Gehört alles dazu. Und du würdest nämlich bestimmt nicht selbst drüber sprechen, deswegen mache ich das jetzt einfach. Du hast einen Preis gewonnen.
Ja. Ich habe den
Express
Queer Award gewonnen.
Glückwunsch.
Dankeschön. Vom Kölner Stadtanzeiger.
Und es gab auch eine Verleihung. Ich war leider nicht da.
Ja.
Wir haben gerade Queer Crimes.
Das macht aber gar nichts.
Werbung in eigener Sache. Queer Crimes, die zweite Staffel aufgezeichnet. In Halle beim MDR. So, jetzt können wir auch Tschüss sagen.
Tschüss, das war's.
Nein, deswegen war nicht da. Deswegen erzähl mir von der Verleihung, von der Veranstaltung. Also,
vorab, es ist mein zweiter Preis nach dem Eselwettbewerb, den ich im Urlaub mit meinen Eltern 1993.
Mit richtigen oder so?
Richtigen Eseln, ja. Aber die wurden nicht gequält oder so. Die liefen einfach nur rum. Kleine Kinder wurden auf die draufgesetzt.
Du wurdest draufgesetzt?
Ich wurde draufgesetzt. Und dann bin ich so ein paar Meter mit dem gelaufen und dann haben die 7 Esel nebeneinander gestellt und meiner war der schnellste.
Hä, aber du saßt auf dem Esel drauf und dann sind die im Galopp da bei dir?
Nee, gegangen. Und da gab es mir, ich war 7. Und da habe ich gewonnen. Und das ist mitunter einer meiner Preise.
Weil du am längsten drauf gesessen hast.
Weil mein Esel der schnellste war.
5 km/h oder? Nee.
Weniger. Weniger. Die waren richtig gemütlich unterwegs. Aber
und
da
gab es einen Pokal, eine
genau.
Siegerurkunde.
Ja,
okay,
ein Pokal.
Das ist die traurigste Geschichte, die ich hier in meinem Leben gehört habe.
Hallo
Uli. Hallo. Ja.
Ich glaube, Ole möchte dich auffordern, ihm was in seinen Napf zu, zu füllen.
Okay. Ja, ja. Wir sind gleich bei dir.
Ja, und das war eine sehr interessante Preisverleihung. Ja, so kann man es schon nennen. Das war in der Mumu in Köln auf der Scharfenstraße. Da haben wir so eine Reihe von Bars, die queer sind. Und da hat das stattgefunden. Und Gina-Lisa Lohfink war mit am Start.
Oh.
Die hat da, aber die war nicht nominiert oder die hat auch keinen Preis bekommen. Die war im Rahmen von Dreharbeiten war sie da mit Manjapane, heißt er so, dieser Reality-Typ. Und Sam Dillon heißt der, glaube ich, auch.
Prince Charming war da doch auch dabei.
Ah, okay. Mhm. Ja, und die waren da in der Mumu und
auch so Reality-Sternchen wie ich.
Das ist nicht vergleichbar, finde ich tatsächlich. Das ist ein ganz anderes Level. Ja. Also ich sag's ja.
Ich komme da auch noch hin.
Nee, aus Gründen nicht. Jedenfalls war ich da und dann plötzlich wollte ich rausgehen mit dem Preis, nachdem ich mich von allen Leuten verabschiedet habe. Und dann sprach mich Sam Dillon an, sag mal, stehst du eigentlich auf Frauen oder auf Männer? Und ich so, du hast noch nie eine Folge meines Podcasts gehört, ne? Ich glaube, der kannte mich auch gar nicht. So, und dann habe ich gesagt, rate mal. Und dann führte er mich so zu Gina-Lisa hin und sagte, ey, lernt euch doch jetzt mal kennen. Und ich dachte so, was ist das hier gerade? So. Und dann
eine Dating-Show.
Genauso hat es sich angefühlt, ne? Und ich so,
du hast es endlich in eine Dating-Show geschafft.
Genau. Gina-Lisa, wer bist du denn? Gina-Lisa, ich kenne dich aus dem Dschungelcamp, glaube ich. War die im Dschungelcamp? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube schon, ja.
Ja, ne? Und die so, oh, hallo. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass die Kamera, so eine große Kamera auf mich gerichtet war. Und dass ich war dann plötzlich Teil einer Doku-Soap mit Gina-Lisa Lohfink, die neben mir saß und, glaube ich, so das war zumindest der Tenor, den ich so vernommen habe, sich ausprobiert hat in dieser Bar, weil sie jetzt auch auf Frauen steht.
Ah, okay.
Und hat mit mir geflirtet. So, und dann habe ich das erst irgendwie im mittleren Teil unseres Gesprächs realisiert und habe dann auch so gefragt, aber wie willst du das überhaupt machen mit den Fingernägeln? Guck die dir doch mal an. So, und die meinte, das funktioniert.
Wie hat sie mit dir geflirtet?
Ich weiß nicht, ob wir geflirtet haben. Ich war einfach nur sehr, sehr irritiert, möchte ich sagen, also sie mal so zu sehen, das ist schon, also Sam Dillon hat mich dann auch hinter der Kamera also von hinten gefragt, ob das mein Typ sei. Das war total unangenehm in dem Moment, ne? Weil du natürlich auch dieser Person, die neben dir sitzt, nicht sagen willst, nein, auf keinen Fall.
Ja,
ist
und
überhaupt nicht mein
Typ. Ja, und auf Kommando so flirten und daten.
Es war total
niemals
absurd.
Machen, ja.
Es war so absurd, dass ich da so saß. Und dann bin ich da so raus und habe gesagt, Moment mal, ich frage jetzt erstmal diese Producerin, die da steht, was es überhaupt war. Und dann schob mir so von hinten jemand so von der Produktion einen Zettel hin, dass ich unterschreiben soll, meine Persönlichkeitsrechte abtreten soll. Und ich habe, was ist denn das hier überhaupt gewesen? Und dann sehe ich diesen Arbeitstitel, für welchen Sender das war. Und ich so, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Ich hätte dich da schon gerne drin.
Nein!
Das, wie das du beim Flirtest, hätte ich schon gerne gesehen.
Nee, Irina, das fand ich schon schlimm, weil ich dann darüber nachgedacht habe, dass du das siehst oder dass das, nee.
Aber flirten ist okay.
Nee, aber nicht
du
on hättest cam.
Go
das, nur heimlich. Nur heimlich. Aber das, da habe ich schon in dem Moment gesagt, nee, ich habe eine Freundin, Entschuldigung, das möchte ich so gar nicht stehen lassen. Ich war wirklich schockiert und ich habe mich auch richtig geärgert in dem Moment und dann habe ich gesagt, nee, ich unterschreibe das jetzt hier nicht. Tschüss. Und dann
ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne sehen wollt. Ricarda flirtend.
Das können wir aber gerne machen. Mit versteckter Kamera. Ja, dann Leute, dann wenn das von mir gefordert ist, kann ich es natürlich. Ja, jedenfalls war das eine sehr interessante Preisverleihung und eine interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe, mit Gina-Lisa Lohfink zu flirten. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass die auch auf Frauen steht. Ich finde, das ist ganz schwierig, wenn du siehst, dass die so lange Fingernägel hat.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so unüblich. Ich glaube, dass wir uns das nur schwer vorstellen können, aber vielleicht Sex kann ja immer auch anders aussehen, oder?
Aber nutzt du deine Finger nicht als Werkzeug des geschlechtlichen Aktes als lesbische Frau?
Aber es gibt ja auch noch andere
oder als lesbischer Mensch. Gut, okay, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, dass das Werkzeug Nummer 1 ist oder nicht das Werkzeug, sondern die Möglichkeit Nummer 1. Aber wenn du so lange Fingernägel hast, bleibt dir auch einiges, okay, dann bleibt dir einiges verwehrt.
Oder es funktioniert auch anders. Vielleicht könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben.
Schreibt das auch mal in die Kommentare. Wir nennen die Folge einfach, schreibt es in die Kommentare. Ja, okay.
Aber du kannst doch mal eine Umfrage machen unter allen, die sich als lesbisch labeln würden in deiner Story, wer kurze und wer lange Fingernägel hat. Und ich versichere dir, dass es einen Anteil geben wird, der lange Fingernägel hat.
Okay, das möchte ich jetzt an dieser Stelle.
Und der nicht Single zwingend ist. Single zwingend ist.
Der nicht Single ist.
Ja, beziehungsweise der trotzdem Sex hat, so.
Okay, welche lesbischen Frauen, die das hier gerade hören oder sehen, haben lange Fingernägel und sind nicht Single?
Oder grundsätzlich haben lange Fingernägel.
Oder das haben lange, genau. Also, ne? Also, was heißt lang? Das muss man ja vielleicht definieren. Was heißt lang? Also, ich würde sagen, mindestens 10 eine Matratze, die bei uns im Fort Nugget lag. Also, mindestens 5 Zentimeter French Nails, oder?
Ja, komm, 5 ist schon hart, oder?
Ja, dann 2.
Über die Fingerkuppe hinaus. Das ist die Definition.
Nee, das gab man doch manchmal. Das habe ich ja selbst schon manchmal.
Ja, dann halt
nee, 1. Nee, habe ich nicht. Über die Fingerkuppe hinaus. Okay, du hast recht. Okay, über die Fingerkuppe
leicht
hinaus.
Leicht über die Fingerkuppe hinaus.
Leicht über die Fingerkuppe hinaus ist die Anforderung. Aber das möchte ich gerne wissen. Das ist eine gute Frage. Okay, und damit beenden wir diese Folge.
Hände bei Frauen, oh, das ist schon attraktiv.
Oh ja, ich hab das etabliert hier im Podcast.
Nein, hatte ich vorher auch schon.
Was?
Ja.
Ich habe schon voll lange gesagt, dass ich unfassbar auf Hände stehe. Ich liebe deine Hände,
ja,
die sind
weiß,
so unfassbar schön. Und ich würde gerne deine Hände, kannst du mir gerne, wenn du tot bist, abhacken. Und ich stopfe mir die aus. Und sind wieder, hallo zu eurem True Crime Podcast. Oh ja.
Ist ein Deal.
Okay, dann machen wir das so.
Schreibt das in meinen Organspendeausweis.
Danke. Kein Organ, aber die Hände kriegt sie. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schatzi, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und zwar diesmal im Gespräch mit Maren Kreumann.
Oh mein Gott.
Ja, mit der Lesbian Legend. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.